Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Wenn du eine Umfrage machst unter 1000 Leuten mit 1000 Gebrauchtfahrrädern, wie teuer sie ihr eigenes einschätzen würden und wie hoch sie den Wert der 999 anderen Fahrräder einschätzen, dann wird im Schnitt rauskommen, dass alle ihr eigenes Fahrrad zu teuer bewerten, weil es ihnen schon gehört und weil wir im Nudging unseren eigenen Besitz überbewerten. Wenn da jemand der Meinung ist, na, ich habe es doch klar gesagt, bedeutet das, wenn der Gesprächspartner das andere Modell verfolgt, genau gar nichts und sie reden aneinander vorbei.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema der systemischen Kommunikation, die zum Ziel führt. Die Frage ist, was sind starke Signale? Dazu habe ich den Autoren Michel Raimon eingeladen, der im Karl-Auer Verlag gleichnamiges Buch geschrieben hat, Starke Signale, systemische Kommunikation, die zum Ziel führt. Michel Raimon war fast 15 Jahre lang einer der profiliertesten Gesichter der österreichischen Politik. Er saß im burgenländischen Landtag, kämpfte als Abgeordneter im EU-Parlament in Brüssel und war bis Herbst 2024 Außenpolitik- und Digitalisierungssprecher im österreichischen Nationalrat. Doch dann zog er einen Schlussstrich. Er verließ die politische Bühne komplett, um dorthin zurückzukehren, wo seine Wurzeln liegen, in die Kommunikation. Heute teilt der ehemalige Journalist und Buchautor sein Wissen in der freien Wirtschaft. Als selbstständiger Berater unterstützt er Führungskräfte mit seinem eigenen Modell, den starken Signalen. Und er leitet eine eigene Buchreihe im Karl-Auer Verlag. Ich spreche mit ihm heute über den harten Ausstieg aus der Spitzenpolitik, die Macht von strategischer Kommunikation und was Wirtschaftskapitäne von Brüsseler Machtkämpfen lernen können. Ich freue mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen im Paperwings Podcast, lieber Michel.
Hallo, danke für die Einladung, lieber Danny.
War das Intro fachlich soweit richtig oder möchtest du Korrekturen vornehmen?
Nee, war soweit richtig. Digitalisierungssprecher war ich im Europaparlament und nicht in Wien, aber das ist egal. wiederholen wir es nicht.
Also ich freue mich sehr. Große Freude, große Ehre, dass du hier bist. Ich habe ein, zwei Worte gefunden, aber würdest du dir die Zeit nehmen und uns so ein bisschen sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist? Was war deine Reise?
Ich habe eine Schulausbildung in Informatik und Organisation gemacht in einer berufsbildenden Schule. Den Schultypen gibt es als solches, glaube ich, nur in Österreich. Und habe dann als 20-Jähriger beschlossen, dass Programmieren vielleicht doch nicht so meines ist und bin Journalist geworden. Hab lange Zeit als Journalist gearbeitet, auch zu politischen Themen, und irgendwann kam das Bedürfnis, selbst auch zu tun und nicht nur über Probleme zu schreiben. Ich bin zuerst Pressesprecher geworden für Kampagnen, dann habe ich bei den österreichischen Grünen angedockt, wurde da Pressesprecher, und irgendwann kam die Diskussion darüber, ob ich selbst kandidiere, das habe ich gemacht. Und dann war ich letztlich 15 Jahre in drei verschiedenen Parlamenten. Ich sage gern dreieinhalb Parlamenten, weil ich im Europarat, in der Parlamentarischen Versammlung auch tätig war. Und habe da 15 Jahre Politik gemacht und als Kommunikationsmensch, ehemaliger, wenn man so will, Kommunikationsmensch, war das natürlich eine hochspannende Zeit. Als Twitter überhaupt erst am Aufstieg war, noch bevor es zusammengebrochen ist, als Medien wie Instagram auf Video umgestellt haben, Podcasts überhaupt erst hochkamen. Das war natürlich für jemanden, der einerseits Pressesprecher war und andererseits gerne selbst publiziert, einfach eine hochspannende Experimentalzeit, selbst kommunizieren zu können als Politiker. Das habe ich, also einige Dinge haben gar nicht funktioniert und andere großartig. Ja, aber wie gesagt, Politik ist auch ein sehr hartes Geschäft und irgendwann nach 15 Jahren, was die Grundsatzentscheidung, macht man das den ganzen Rest seines Lebens oder nochmal was in der freien Wirtschaft? Und da habe ich mich dann entschieden, dass 15 Jahre genug sind. Das war vor 2 Jahren.
Ja, ich finde das total spannend, weil mein letzter Gast, der quasi auch live hier war, Dr. Enes Tiss, ist quasi jetzt gerade Oberbürgermeister von Kitzingen geworden, quasi ein Nachbarort hier von Würzburg, mit einem Social-Media-Wahlkampf. Und ich habe auch so ein bisschen quasi fast mein Beileid aussprechen wollen. Ich habe damals bei einer Kommunalpolitik ganz klein angefangen und habe gemerkt, wie hart dort auch persönlich geschossen wird und das innerhalb auch gerne der eigenen Partei. Habe gemerkt, dass das ein schwieriger Weg ist, war auch zweimal im Bundestag im Praktikum und habe gesehen, okay, dafür muss man ein ganz schön dickes Fell haben. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Aber kommen wir zurück zu deinem Buch Starke Signale. Was war die Intention, dieses Buch zu schreiben und welche Idee steckt dahinter?
Das war eine, wenn man so will, doppelte Intention oder durch die Kooperation mit dem Karl Auer Verlag haben sich 2 Dinge kombiniert. Ich habe eben mit dieser großen, langen Kommunikationserfahrung auf vielen Ebenen, vom Journalisten, der selbst schreibt, bis zum Politiker, über den geschrieben wird und dazwischen noch der das zu vermitteln versucht, verschiedene Ideen entwickelt, wie effiziente und wirkungsvolle Kommunikation zusammenzufassen ist, dass man ein Bild davon hat, wie man strukturiert herangehen kann. Mit starke Signale habe ich versucht, ein Konzept zu entwickeln, wo man ja eben strukturiert darüber nachdenken kann, wie möchte ich eine Nachricht absetzen und wie bringe ich sie auch so rüber, dass bei meinem Gegenüber eine Wirkung entsteht. Und umgekehrt, das ist in dem Buch immer wichtig, sich selbst zu beobachten, dass das auch bei uns gemacht wird. Also die Frage der Manipulation ist ja eine zweiseitige. Wie setze ich eine Wirkung und wie reagiere ich auf eine Wirkung? Es ist teilweise fast spannender, Kommunikationsideen und Tricks zu kennen und sich selbst dabei zu beobachten, wie man darauf reagiert, selbst wenn man die Tricks kennt, weil sie so tief unterbewusst sitzen. Das zu beschreiben war die erste Idee. Dann bin ich mit dem Karl Auer Verlag in Kontakt gekommen, der ja ein deutscher Top-Verlag für die Beraterbranche ist. Systemische Beratung, Organisationsentwicklung. Ich habe meine systemische Ausbildung in der Nähe von Würzburg in Augsburg an der Uni gemacht. Und damit hat es auch für mich gut gepasst, das Ganze noch einmal zu überarbeiten, auch in einen systemischen Kontext zu stellen, logischerweise. Und wenn Sozialsysteme aus Kommunikationen bestehen, wie man im systemischen Kontext ja gerne sagt, dann ist eine Kommunikationstheorie, ein Kommunikationsmodell, Beratungsmodell, natürlich hoch anschlussfähig. Und so ist die Idee entstanden, eine ganze Buchreihe mit anderen Autoren und Autorinnen daraus zu machen, Kommunikationsberatung in einer eigenen Buchreihe im Karl Auer Verlag dann auch zu verankern. Starke Signale war voriges Jahr, wenn man so will, der Vorläufer dieser Reihe. Und jetzt, Juni, Juli, werden die ersten Bücher der Reihe Kommunikation mit System erscheinen.
Michael, du hast 2024 die Politik verlassen, hast danach intensiv geschrieben und dein Buch herausgebracht, das eigentlich eine Synthese aus 15 Jahren Praxis ist. Was war zuerst da, das Bedürfnis rauszugehen oder das Bedürfnis aufzuschreiben?
Naja, ich habe davor über politische Themen, keine Ahnung, 5 oder 6 Bücher geschrieben und als Ex-Journalist das Bedürfnis darüber zu schreiben war, glaube ich, immer schon da. Das war schon da, bevor ich in die Politik gegangen bin daher. Und ich ticke auch so. Also für mich gibt's nichts Spannenderes, als etwas zu recherchieren, zu verstehen, für mich einzuordnen und diese Einordnung dann wieder zu publizieren und zu erzählen. Das ist für mich hochgradig spannend. Ich mache es ja nicht nur mit Schreiben gern. Ein großer Teil meiner Arbeit und der mir am meisten Lust erfüllte, ist Trainings zu machen zu Kommunikation, interner Kommunikation, Organisationsthemen und natürlich für Executives, weil was die an Kommunikationsaufgaben haben, natürlich oft sehr nahe an der Spitzenpolitik ist. Und dieses Vermitteln ist macht mir genauso viel Freude wie Schreiben, merke ich jetzt.
Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen für Politikerinnen in der Kommunikation? Ich halte es mal bewusst noch so global.
Eindeutig, dass sie immer gleichzeitig zu einem Publikum sprechen, das oder zu mehreren sprechen, die unterschiedliche Interessen haben, zu denen man eigentlich unterschiedliche Sachen sagen müsste, zur eigenen Partei, zu den eigenen Parteimitgliedern muss man vielleicht eine ganz andere Hintergrundinformation liefern als zum Verhandlungsgegenüber, dem man eine viel stärkere Position einmal vermitteln muss, bevor man überhaupt in eine Verhandlung einsteigt. Ganz grundsätzliches Verhandlungs-Know-how. Ganz anders ist es wieder beim Publikum draußen, bei den Wähler und Wählerinnen, die vor dem Fernsehgerät sitzen. Mein Lieblingsbeispiel ist, jeder Verhandlungstrainer auf der Welt, jeder Experte wird dir sagen, dass du in eine Verhandlung mit zu hohen Forderungen einsteigen musst, weil dich natürlich die Gegenseite wieder runterhandelt und dass man bei komplizierten Verhandlungen sogar Forderungen einbringt, die man dann aufgeben muss im Abtausch. Wer gibt was auf? Wenn das nur eine Seite macht, verlierst du. Also bist du schon alleine durch die Möglichkeit, dass der andere das machen könnte, gezwungen, das auch zu tun. Das beginnt beim Verhandeln über einen Gebrauchtwagen oder am Flohmarkt ein Gemälde zu kaufen. Gilt schon dieser Mechanismus, dass der Flohmarktverkäufer dir zuerst einen Preis nennt, der viel weiter über dem liegt, was er am Schluss eigentlich haben möchte und selbst fair findet. So, jetzt überleg diesen Mechanismus auf die Politik und schau dir zwei Politiker, Politikerinnen an, die ein Budget verhandeln und beide sagen von vornherein ihrem Gegenüber, das auch vor dem TV-Gerät sitzt, eine entweder zu hohe oder zu niedrige Zahl, um die Verhandlungen zu starten. Am Ende der Verhandlungen haben sie sich beide nicht durchgesetzt, so wie der Käufer und der Verkäufer am Flohmarkt oder beim Gebrauchtwagenmarkt. Nur machen sie jetzt vor einem Publikum und verlieren de facto jede einzelne Verhandlung im Gegensatz zum Gebrauchtwagenhändler. Jeder Politiker sagt jedes Mal zu Beginn einer Verhandlung Forderungen, die er am Schluss nicht umsetzt. Und jedes einzelne Mal heißt es, der ist schon wieder umgefallen, der hat schon wieder nachgegeben, der hat sich schon wieder nicht durchgesetzt. Die Kommunikation in der Verhandlungstaktik und die Kommunikation gegenüber einem Publikum widersprechen sich schlicht und einfach. Und eines von beiden macht man schlecht. Das ist ganz anders, zum Beispiel in der Privatwirtschaft, wo du nur mit Kunden verhandelst und kein Publikum hast.
Ja, lass uns gerne mal, ich würde das gerne mal als Beispiel nehmen. Ich erinnere mich, dass Angela Merkel, die 16 Jahre deutsche Bundeskanzlerin war, oft mit niedrigen Erwartungshaltungen in der Kommunikation in Verhandlungen reingegangen ist. Das heißt, sie hat gar nicht gesagt, dass sie was Großes erreichen will. Und dann war sie eigentlich immer, triumphal wäre zu groß das Wort, aber erfolgreich in ihren Verhandlungen, weil sie in der Außenkommunikation mit niedrigen Erwartungen reingegangen ist. Den Gegenspieler, den ich jetzt mal in der Kommunikationsweise nehmen würde, wäre jetzt Donald Trump, der sagt, okay, er möchte das Maximum, er möchte Grönland, er möchte XY, er möchte 20% Verteidigungsbudget, whatever. Und er kriegt nur etwas viel Kleineres bis gar nichts oder raus. Aber wenn wir es jetzt auf die Verteidigungsindustrie beziehen würden, hat er tatsächlich Erfolge erzielt im Sinne, dass Europa sich jetzt bewegt hat, zum Beispiel höhere NATO-Budgets zu machen. Gibt es jetzt eine Schlussfolgerung, wer etwas besser oder schlechter gemacht hat oder woran würdest du das messen?
Puh, ich glaube, der Vergleich kann jetzt von außen betrachtet nur zugunsten von Merkel ausgehen. Schon allein, wenn man das Auftreten von beiden bewertet, aber da muss man dann natürlich auch höllisch aufpassen, da keine Sympathien mit einzubeziehen für das bescheidene Auftreten gegenüber diesem narzisstischen Macho-Auftreten, das natürlich hundertfach unsympathischer ist und das man negativer bewerten möchte. Merkel hat tatsächlich einen besonders ruhigen Stil gepflogen, aber man darf das im Nachhinein ihre Wirkung da dann auch nicht positiv verdrehen. Sie wurde auch wahnsinnig viel dafür kritisiert und vom Tenor her, wie langweilig ihre Kanzlerschaft denn nicht ist und wie wenig sie denn nicht weiterbringt. Also das nach unten Nivellieren von Ansprüchen hat tatsächlich ja in der Kommunikation immer wieder dazu geführt, dass sie auch runtergeschrieben wurde von Medien. Da habe ich den Eindruck, dass es inzwischen auch schon verschwunden, dass quasi jetzt im Nachhinein rezipiert wird, dass sie doch gar nicht so kritisiert wurde und tatsächlich hoch beliebt war. So war es nicht nur während dieser Kanzlerschaft. Das ist einer der nächsten wichtigen Politikeffekte oder Effekte der politischen Kommunikation. Man lernt recht schnell, dass die Schmerzen, die man im aktuellen Konflikt empfindet, dadurch, wie man öffentlich kritisiert wird, öffentlich durch die Medien vor einem Problem hergetrieben wird, dass der Schmerz vergeht und manchmal innerhalb von 2-3 Tagen vergeht. Und wenn man weiß, dass man nur 2-3 Tage aushalten muss, dann hält man sie auch aus. Ja. Gehört auch zu den Dingen, die man lernt.
Wenn wir in dein Buch reinschauen, dann beschäftigst du dich in Kapitel 2 mit der sogenannten kognitiven Navigation und stellst ein Modell vor von der unendlichen Schleife. Was hat diese unendliche Schleife, diese menschliche Navigation mit Kommunikation zu tun und welchen Einfluss hat sie?
Ich hab mir ein Modell im Laufe der Zeit zurechtgelegt für meine eigenen Entscheidungen und meine eigenen Kommunikationen, das spieltheoretisch aufgebaut ist und wo die Grundüberlegung einem Entscheidungsbaum entspricht. Versuchen wir das mal jetzt, nachdem es eigentlich ein optisches, grafisches Modell ist, im Podcast so zu erklären. Stell dir tatsächlich einen Baum vor. Und eine Ameise reißt diesen Baum entlang vom Stamm bis ans Ende eines Zweiges. Diese Ameise kommt an sehr vielen Astgabelungen immer an den Punkt, wo sie sich entscheiden muss, welchen davon sie entlangläuft. Dieser Baum kann am Schluss tausende Zweige haben. An einem dieser Ende wird die Ameise rauskommen. Den einen Weg läuft sie entlang vom Stamm bis zu diesem Ende. Alle anderen sind eigentlich nur hypothetisch und theoretisch vorhanden gewesen in der realen Welt, im Unterschied zu einem tatsächlich dastehenden Baum. So, das ist der Entscheidungsbaum. Du machst abwechselnd eine Entscheidung, eine Handlung, den Ast entlang, die nächste Entscheidung, die nächste Handlung. Wenn wir uns nun ansehen, wie wir das machen als Menschen, wenn wir das in unseren Sozialstrukturen in einer Sitzung machen, wo wir während der Sitzung 20 Mal die Entscheidung treffen müssen, machen wir den Mund auf, sagen wir etwas, gehen wir in den Konflikt, gehen wir nicht in den Konflikt, quasi wohin bewegen wir uns bis zum Ende der Sitzung entlang dieses Baumes, dann sind die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, die kognitiven, geistigen Ressourcen, fast erschreckend gering, denn unser Arbeitsgedächtnis kann gleichzeitig nur 5 bis 9 Informationen im Kopf halten und die immer nur für 15 Sekunden und muss sie dann erneuern. Also theoretisch, wenn man in einer solchen Sitzung sitzt, muss man das, was vor 5 Minuten gesagt wurde, überhaupt erst wieder sich erinnern dran, um es in eine Strategie einbauen zu können. So, diese unendliche Schleife, die ich jetzt für diese Navigation durch diesen Entscheidungsbaum, wie kommt man an ein Ziel, gemacht habe, ist jetzt ein Durchlauf von 6 Schritten, den wir permanent machen, selbst während wir hier miteinander reden oder während die Zuhörer jetzt vielleicht auf der Couch sitzen und nur diesen Podcast zuhören. Das erste ist einmal, wir nehmen Informationen auf. Das ist der erste Schritt über unsere Sinnesorgane. Und der zweite Schritt ist, wir filtern aus dem, was wir aufnehmen. Manche Dinge gehen beim Filtern dann schon unterbewusst und müssen nicht mehr kognitiv durchdacht werden. Also wenn man den Podcast hört, während man auf dem Fahrrad sitzt, dann nimmt man zwar ständig sein Gleichgewichtsorgan trotzdem wahr, aber man verarbeitet es nicht kognitiv und kann trotzdem Rad fahren, ohne darüber nachzudenken. Den Podcast hört man in diesem Moment vielleicht zu, das wird rausgefiltert und verarbeitet. Dann muss das im dritten Schritt einmal ins Langzeitgedächtnis überhaupt gespeichert werden, damit es überhaupt in 15 Sekunden noch da ist. Und wenn der Podcast interessant ist, erinnert man sich vielleicht in 2 Wochen noch daran, weil es gespeichert wurde. Und dann wird abgerufen. Und das ist jetzt das Wichtige im Arbeitsgedächtnis, in diesem kleinen Raum in unserem Gehirn treffen sich nun zu diesem Zeitpunkt 2 Arten von Informationen, die aus den Sinnesorganen kommen und die aus unserem Gedächtnis kommen. Also während jemand diesem Podcast zuhört und ich sage jetzt Reinhold Messner, treffen sich im Kopf der Zuhörer und Zuhörerinnen erstens das, was ich jetzt aus dem Kopfhörer oder der Box gesagt habe und das, was abgerufen wurde und vorher gespeichert war und sitzt jetzt im Kopf und ergibt vielleicht die Frage, warum sagt da ausgerechnet Reinhold Messner? Keine Ahnung. Ja. So, aus all diesen Infos, jedes Mal, wenn ich mich an einer Gabelung befinde, wo ich mich entscheiden kann, welchen Ast gehe ich entlang, erhebe ich in der Sitzung jetzt das Wort oder nicht, stehe ich jetzt von der Couch auf und gehe zur Kaffeemaschine oder nicht, treffe ich eine Bewertung mit den Informationen, die ich gerade zur Verfügung habe. Das ist der 5. Schritt, die Bewertung und Entscheidung, welchen Ast gehe ich entlang. Und der 6. Schritt ist das Entlanggehen dieses Astes, die Handlung. Die kann, wenn man auf der Couch liegt und Podcast hört, auch darin bestehen, dass man genau gar nichts tut und einfach liegen bleibt und weiter zuhört. Und damit beginnt diese unendliche Schleife wieder von vorn. Man nimmt über die Sinnesorgane auf, man filtert, man legt das einmal im Langzeitgedächtnis ab und assoziiert mit dem, was man abgelegt hat. Dann bewertet man gemeinsam die Informationen, die man jetzt hat und entscheidet. Und dann handelt man wieder. Und dann nimmt man als Resultat wieder auf, filtert wieder und so weiter. Worauf ich raus möchte, ist, dass mit Signalen, mit Kommunikation, mit professioneller Kommunikation kannst du mit dem anderen in dieser unendlichen Schleife, wenn du ihm etwas sagst, etwas zeigst, ein Bild lieferst, Kleidung trägst, die auf ihn wirken soll, ja nur im ersten dieser Schritte ein optisches oder akustisches Signal setzen, das dann in diese Schleife eingespeist wird und von ihm verarbeitet wird. Aber zum Beispiel über Assoziation rufst du ja auch etwas ab. Und wenn du langfristig kommunizierst, kommunizierst du vielleicht so, dass du ein Signal so oft und so lange wiederholst, dass es in einer ganz anderen Situation von ihm abgerufen wird, wo du gar nicht mit dieser Person sprichst. Also du hast offensichtlich in deinem Leben 16 Jahre lang wahrgenommen, dass Angela Merkel als relativ bescheidene Verhandlerin kommuniziert hat. Ich sage jetzt bewusst kommuniziert, ich glaube nicht, dass sie bescheiden verhandelt hat, aber das ist ein anderes Thema. Weil du das offensichtlich 16 Jahre lang wahrgenommen hast, hast du es in dem Moment in deiner unendlichen Schleife abgerufen, als wir beide bei diesem Thema waren. Und hast das bei dir kombiniert und entschieden, das frage ich jetzt den Michel, wie das da reinpasst in diesem Interview. Ja. Worum es also in starke Signale geht, ist erstens, wie verankere ich langfristig die Informationen, die mein Gesprächspartner dann abruft, wenn er an einem entscheidenden Punkt steht? Und kurzfristig, wie speise ich die Informationen ein, die er jetzt gerade verwendet, um an so einem Entscheidungspunkt den Ast zu nehmen, den ich möchte. Also um den Punkt von vorhin noch einmal zu bringen, der Händler am Flohmarkt, der dir ein Bild verkaufen möchte und einen hohen Preis dafür ergattern möchte, der trifft die Entscheidung, dir einen viel zu hohen, abstrus zu hohen Preis als ersten Vorschlag zu nennen und den nimmst du auf und speicherst ihn und von dort weg wird dann verhandelt. Deswegen setzt er dieses starke Signal als ersten Schritt in deine Schleife, in deinen Entscheidungsbaum.
Welche Rolle spielen Nudging und Framing und was verbirgt sich dahinter?
Das sind, wenn man so will, Spezialbegriffe für genau diese beiden Mechanismen. Als Framing wird bezeichnet, dass man zu jemandem kommuniziert innerhalb eines Kontextes. Und innerhalb eines Kontextes ja bedeutet ja, dass du zu dem, was ich sage, Assoziationen abrufst und es dann in einen Kontext stellst. Das ist das Framing. Also in dieser Schleife immer das Abrufen aus deinem Langzeitgedächtnis. Wie soll ich die aktuelle Information denn jetzt einordnen? Wo befinden wir uns da? Das Nudging ist ein Begriff für sehr kurzfristige Kommunikationstechniken, die unabhängig vom Langzeitgedächtnis Reflexe auslösen. Also die erste Zahl, die in einer Verhandlung genannt wird, setzt quasi einen Level, mit dem es dann immer verglichen wird. Das ist das, was der Flohmarkthändler macht. Und das ist ein sogenannter Nudging-Effekt, das Schubsen in eine Richtung. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel finde ich hochgradig spannend, dass wir alle dazu neigen, unseren eigenen Besitz, Gegenstände, die wir schon haben, soziale Positionen, die wir schon haben, höher zu bewerten als alle anderen. Also wenn du eine Umfrage machst unter 1.000 Leuten mit 1.000 Gebrauchtfahrrädern, wie teuer sie ihr eigenes einschätzen würden und wie hoch sie den Wert der 999 anderen Fahrräder einschätzen, dann wird im Schnitt rauskommen, dass alle ihr eigenes Fahrrad zu teuer bewerten, weil es ihnen schon gehört und weil wir im Nudging unseren eigenen Besitz überbewerten. Bedeutet in der Verhandlung, sagt zu jemandem, dass ihm etwas ohnehin schon gehört und er es aufgeben soll, ist die schlechteste Technik, die du machen kannst. Er klammert sich daran, weil der eigene Besitz so viel wert ist.
Das Buch verbindet ja radikalen Konstruktivismus, Luhmanns Systemtheorie, Kognitionspsychologie und Verhaltensökonomik. Warum braucht es deiner Meinung nach genau diese Kombination und wo siehst du die Lücken in bestehenden Kommunikationsmodellen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, zwei Dinge zusammenzufügen und gemeinsam zu betrachten. Und das sind Verhaltensökonomik und die Forschungen, die in den letzten Jahrzehnten in vielen, vielen Labors durchgeführt wurden, dazu, wie sich Menschen tatsächlich verhalten, wenn sie vor Entscheidungen gestellt werden. Also das, was ich jetzt gerade gebracht habe mit den Gebrauchtfahrrädern, dass Menschen den eigenen Besitz einfach statistisch höher bewerten als Fremdenbesitz. Ja? Das kannst du dir nicht theoretisch ausdenken. Da musst du in Labore gehen und testen. Da werden viele, viele Effekte entdeckt. Und die sollte man in der Kommunikationsberatung kennen, nutzen und immer aktuell ein Auge drauf haben, was da gerade neu entdeckt wird. Jetzt hätte ich fast gesagt entwickelt und das ist falsch, weil es wird tatsächlich entdeckt. Das sind evolutionäre Mechanismen, die in uns ablaufen. Entwickeln kann man dann die Kommunikationstechniken drauf. Und das gehört meiner Meinung nach mit dem radikalen Konstruktivismus. Wie sehen wir die Welt? Wie bauen wir uns die Welt? Zusammengefügt werden, wenn wir zu siebt in einem Meeting sitzen, dann haben wir sieben verschiedene Wahrnehmungen dieses Meetings. Sich das bewusst zu machen, das zusammenzufügen mit diesen Laborergebnissen, um überhaupt eine Einschätzung davon haben zu können, wie kommt denn der jetzt in dem Meeting oder in dem Interview oder bei dieser Pressekonferenz dazu, mir diese Frage so zu stellen, warum bewertet der Arbeitnehmervertreter die Prämie, die den Arbeitnehmerinnen jetzt zusteht, höher als ich als Arbeitgeber, die ganz nüchtern beurteile. Na klar, weil es sein Besitz ist und weil er etwas verteidigt, was er aus seiner Sicht schon als seinen Anspruch sieht. Wenn ich diesen Mechanismus verstehe, kann ich einmal grundsätzlich verstehen, wie dieser Mensch sich selbst positioniert in diesem Meeting und warum wir das unterschiedlich konstruieren. So. Und systemtheoretisch ist es so, dass das gerade rund um Luhmann, die Luhmannianer, soziale Systeme nur aus den Kommunikationen beschreiben, dass sie nur aus Kommunikationen bestehen. Und für mich, gerade als Kommunikationsberater, Kommunikationsmensch, war es auch wichtig, die Entscheidungen dazwischen in das Modell einzufügen. Zwischen allen Kommunikationen treffen Menschen eine Entscheidung, dass sie so kommunizieren. Und wenn ich erforschen möchte, warum die nächste Kommunikation so aussieht, wie sie aussieht, dann muss ich mich um die Entscheidungen und deren Beeinflussungen kümmern. Deswegen dieser Entscheidungsbaum. Das klassische systemtheoretische Bild sind dann sozusagen nur die Äste und die Bedeutung der Gabelungen dazwischen möchte ich dem hinzufügen. Und das hat aus meiner Sicht ein eigenes Modell erfordert. Ich nenne es das Navigationsmodell, das eben diese Entscheidungsbäume nicht nur aus den Ästen und den Kommunikationen bestehen lässt, sondern aus der Analyse der Entscheidungen.
Mhm. Luhmann beschreibt Kommunikation ja als Information, Mitteilung und Verstehen. Wobei Verstehen nicht ausdrücklich oder ausdrücklich nicht Akzeptanz bedeutet. Welche Konsequenz hat das für Menschen, die sich oft beschweren, aber ich habe es doch klar gesagt?
Naja, im konstruktiven oder im radikalen Konstruktivismus ist das genau das Problem. Du hast es klar gesagt, auf Grundlage deiner Karte im Kopf, wie dieser Entscheidungsbaum aussieht, ist doch ganz klar, wie du beschrieben hast, welcher dieser Äste zu nehmen ist. Wenn dein Gesprächspartner einen völlig anderen Baum mit völlig anderen Bewertungskriterien im Kopf hat, ist das überhaupt nicht klar. Dann sprichst du vielleicht ein Bewertungskriterium an, das für den gar keine Rolle spielt oder nicht klar definiert ist. Zum Beispiel nehmen wir aus dem Framing und dem Ablegen des Kontextes ein sehr bekanntes Beispiel. Jemand sagt, wir sind doch hier, also wir regeln das wie in einer Familie. Ja, finde ich immer wieder schwierig und kommt in der Praxis wahnsinnig oft vor, auch in professionellen Organisationen, selbst in Unternehmen und in der Politik, wenn darüber gesprochen wird, ob man die Bevölkerung, das Volk, die Sozialpolitik wie in einer Familie gestaltet. Ja. Der Satz, das ist wie in einer Familie, kann, und ich bringe jetzt bewusst das politische Beispiel, weil es in den USA eben in Experimenten gut untersucht wurde von George Lakoff, auf zwei vollkommen unterschiedliche Arten und Weisen gehört werden, vermutlich auf 10.000 unterschiedliche Art und Weisen, aber zwei Gruppen lassen sich herausbilden, die entscheidend sind. Das eine ist stärker in den USA bei den Republikanern verortet, bei Konservativen. Die haben das sogenannte Strict Father Model, also der strenge Vater. Da heißt, wie in einer Familie, dass die Führungskraft auch die Lösung vorgibt, während das andere Modell als fürsorgliche Elternmodell beschrieben wird. Da heißt, wie in einer Familie, dass alle miteinander drüber reden und dass auch noch die Kinder eingebunden werden in die Entscheidung und man die Kinder fragt, was sie denn gerne hätten und man die Entscheidung auch so trifft, dass die glücklich werden. Also die Aussage, wir regeln das wie in einer Familie, kann für den einen bedeuten, wir regeln das alles im Konsens und alle, die damit zu tun haben, können gleichberechtigt mitreden und für den anderen kann es bedeuten, der Vater gibt vor, wie es zu tun ist und die anderen setzen es dann um. So, wenn da jemand der Meinung ist, na, ich habe es doch klar gesagt, bedeutet das, wenn der Gesprächspartner das andere Modell verfolgt, genau gar nichts und sie reden aneinander vorbei. Also das, wie man ein solches Modell im Kopf zum Beispiel des eigenen Teams, vielleicht jetzt nicht unbedingt das Familienmodell, aber ein Modell, wie man sozial miteinander umgeht im Team, wie man ein gemeinsames Modell davon findet, wie man sich unterstützt, wo man sich unterstützt, wie man vielleicht über das unmittelbare Erledigen von Arbeitsaufgaben noch sozial hinausgeht, wo man die Grenze auch zieht, was betrifft uns noch gemeinsam und ab wo sind wir privat und es geht uns, es ist keine gemeinsame Sache. So, davon ein gemeinsames Bild zu konstruieren, ist eine langfristige Kommunikationsaufgabe. Da reicht sicher nicht, dass man einmal ein hochmotivierendes oder hochmotivieren sollendes Briefing ausschickt. Wir haben Teamgeist, wir sind solidarisch und wir treten füreinander ein. Und dann sagen alle, oh ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt treten wir füreinander ein. Sondern man muss das erarbeiten. Wenn man das erarbeitet hat als langfristiges Signal, dann kann man ein kurzfristiges schicken, innerhalb dessen die Menschen agieren. Wenn sie dann eine solche Teamstruktur, eine solche Vertrautheit, die Sicherheit, die man damit hat, als, wenn man so will, als ihren Besitz empfinden, das habe ich und darauf möchte ich nicht verzichten, dann bewerten sie die Vertrautheit im eigenen Team schon alleine deswegen höher als die Vertrautheit vielleicht in anderen Teams und wollen schon vielleicht deswegen nicht so gern wechseln oder machen es schon alleine deswegen noch einmal extra etwas für ihr Team. Und solche Zusammenhänge zu verstehen und wie man sie als starke Signale auslöst und nutzt und andererseits, wie sie bei uns auftreten, ist Inhalt des Buches.
Mhm. Im Kapitel Coaching und Sparring sagst du, systemisches Coaching brauche zwingend ein Entscheidungsmodell, nicht nur ein Erkenntnismodell. Was machen Coaches in deinen Augen falsch, die sich rein auf Fragetechnik und Selbstreflexion verlassen?
So würde ich es gar nicht sagen, weil ich die Stärke des systemischen Coachings und anderer Coaching-Techniken tatsächlich an den Fragetechniken festmache. Das halte ich für wahnsinnig wichtig. Wenn ich sage, das braucht auch ein Entscheidungsmodell, dann meine ich, dass du als Coach und als Berater eben auch die Entscheidungsmechanismen der Person, mit der du arbeitest, die du coachst, berücksichtigen solltest. Und eben nicht nur, wie reden wir miteinander. Das ist stark in Coaching-Ausbildungen, wird stark Wert darauf gelegt, wie man Fragen formuliert. Also gar nicht falsch, das möchte ich nicht kritisieren, aber diese Fragetechniken beeinflussen ja oft die Entscheidungsmechanismen und deswegen sollte man die auch verstehen. Da kann man noch auf einer Metaebene mehr und besser sich selbst reflektieren, wie man denn dem Klienten die Frage stellt. Ja, wenn schon alleine die Tatsache, dass Fragetechniken ein sehr hilfreiches Tool sind, sollte ich auch damit reflektieren, dass ich die Entscheidungen meines Klienten damit ja beeinflusse. Wenn ich meinem Klienten hauptsächlich Fragen stelle und nicht vorgebe, welchen Ast des Entscheidungsbaumes er nehmen sollte oder könnte, dann ist mir auch klar, dass ich jetzt, wenn mein Klient über eine Kreuzung, über einen solchen Ast, wo er abbiegt, nachdenkt, dass er sich in diese Stelle versetzt, diese Stelle reflektiert und dann kann ich meine Fragen an dem nochmal ausrichten. Also zum Beispiel auch die Frage, bewertest du gerade deinen eigenen Besitz objektiv oder tappst du da gerade in diesen Mechanismus? Bist du beeinflusst worden durch die Art und Weise, wie das zu dir gesagt wurde? Ich glaube, der Unterschied zu einem zu direkten Coaching wäre, ihm zu sagen, da bist du jetzt völlig manipuliert durch den Besitztumseffekt und triffst die falsche Entscheidung. Dann wäre es wohl kein Coaching mehr. Aber die Frage zu stellen, ob er das einmal reflektiert hat, dass er die beiden Möglichkeiten nicht gleich abwägt, ist glaube ich, eine relevante Technik.
Ich würde gerne mit dir mal in die Praxis gehen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Coaching gehabt mit einer Bürgermeisterkandidatin, wo es um die Kommunikation geht, um die Aufstellung. Das heißt, wie präsentiere ich mich nach außen? Was sage ich? Mit wem verhandle ich? Das heißt, ganz viele unterschiedliche Punkte. Wenn du jetzt so jemanden coachen würdest, jemanden, der sagt, okay, ich möchte für Partei XY, nehmen wir ruhig die Grünen als Beispiel, da fühlt sich wahrscheinlich dann auch von Argumentation her sauber und wohl. Und gutes Beispiel, ich habe nämlich gerade vorhin Robert Habeck gesehen bei einer Handelsblatt-Konferenz, der gesagt hat, okay, es ist halt schwierig, weil man immer nur kurzfristige Ziele wegen der kurzfristigen Kommunikation verteidigen kann. Das heißt, man wird für langfristige, nachhaltige, für den Staat wirksame und sinnvolle Projekte kurzfristig nicht gesellschaftlich honoriert. Das heißt, weder von den Medien noch von der Wählerschaft. Das heißt, es würde Sinn machen, Eisenbahnnetze auszubauen, Stromlinien, Wasserstoffleitungen etc. Aber es sind halt Investitionen, die jetzt hoch sind und sich langfristig auszahlen. Und das wird nicht honoriert. Und in so einem Dilemma steht ja ein motivierter, engagierter Kommunalpolitiker, der sagt, okay, ich fange jetzt an. Welche Tipps würdest du so einer Person geben, wie er sich kommunikativ aufstellt? In welchen Kanälen? Was ist Wahrhaftigkeit? Ich gebe einfach nur das Beispiel. Der letzte Gast hat hier gesagt, einer seiner Werte ist Ehrlichkeit. Und dann war ich schon mit meinen 45 Jahren zu sehr zynisch und habe gesagt, da bin ich ja mal gespannt. Gar nicht, weil ich die Arbeit von Politikern überhaupt nicht schätze. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass Ehrlichkeit eines der ersten Dinge ist, die geopfert werden müssen oder die geopfert werden aufgrund der systemischen Rahmenbedingungen.
Naja, das sind wir, also auf das einmal kurz eingehen, bevor die andere typische Politikerantwort, lassen Sie mich zuerst sagen. Aber zur Ehrlichkeit, es ist halt das Problem tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe. Du sprichst zu 3, 4 verschiedenen Gruppen meistens gleichzeitig. Und wenn du wahlkampftechnisch, verhandlungstechnisch oder sonst etwas eine andere Message absetzen musst, dann versuchst du bei manchen Dingen zu schweigen, sagen wir es mal so. Also Unehrlichkeit im Sinne von Lügen würde ich jeden dramatisch davon abraten, nicht nur wegen der Unehrlichkeit Wählerinnen gegenüber, sondern wenn es sonst schon keinen Grund gibt, dann als Selbstschutz. Wer lügt, wird, also und mit Lügen meine ich dann auch bewusst, irgendwas Falsches hat jeder gesagt, aber der wird keine Zukunft haben. Das wäre einer der Tipps, den ich sofort geben würde. Da muss man in der Beratung, um jetzt nochmal auf dieses Beispiel mit der Kommunalpolitik zu kommen, da muss man dann in der Beratung zwei Dinge unterscheiden, nämlich genau das Coaching und die Beratung. Der erste Schritt muss man überhaupt sein, herauszufinden, was wie die andere Person sich positionieren möchte und was diese Person auch aushält und erträgt und wofür diese Person Verantwortung übernehmen muss. Und dann kann man immer wieder, oder Verantwortung übernehmen möchte, dann kann man immer wieder Vorschläge dazu machen. Ich habe einen Fall gehabt, eines Gespräches, als ich selbst noch in der Politik war, mit einem Regierungsmitglied und der Pressesprecherin, also Minister und Pressesprecherin. Und es ging um eine Konfliktsituation mit dem Koalitionspartner und um einen heftigen Konflikt. Wenn der Minister mit seiner Position an die Öffentlichkeit geht, wird das ein sehr, sehr heftiger Konflikt. Das war klar. Soll er es tun oder soll er es nicht tun? Das Gespräch war zunächst tatsächlich von der Beratungsebene dorthin zu bringen, dass, was immer rauskommt, die Verantwortung der Politiker übernimmt und nicht die Pressesprecherin. Der Politiker muss dann sagen, wenn wir uns für den Konflikt entscheiden, trage ich die Schmerzen und trage ich die Verantwortung und wenn es schlecht ausgeht, bin auch ich verantwortlich. Ich habe es entschieden. Ich habe den Ratschlägen zugehört meiner Pressestelle. Aber entschieden habe es ich und die Verantwortung ist dann nicht meine Pressestelle, die mir zu etwas Schlechtem geraten hat. Ja, das war mal eine der wichtigen Dinge rauszuarbeiten. Ein bisschen ist es beim Abstecken der grundsätzlichen Ziele auch zu Beginn, wenn sich Politiker auf kommunaler Ebene positionieren wollen, so. Wenn jemand sagt, ich möchte für alle da sein und sehr verbindlich bei allen sein, kann man als Kommunikationsmensch schon einmal darauf hinweisen. Dir muss aber auch klar sein, dass du dann keine Position einnimmst, auch nicht die, die du einnehmen möchtest, wenn du immer nur nicht aneckst. Ja? Wenn das erstens vielleicht medial keinerlei Wirkung mehr erzeugt und dich niemand fragt nach einer Meinung, weil es nicht interessant ist, dass du immer ausweichst, dann musst auch du die Verantwortung übernehmen. Wenn du dich dann im Gegenzug oder als Alternative, der andere Ast des Entscheidungsbaumes, du entscheidest, dich wesentlich klarer zu profilieren. Wenn du diese Entscheidung bewusst triffst, bedeutet das erstens, du musst dich in solchen Situationen dann auch tatsächlich aufraffen und etwas Klares ins Mikrofon sagen. Wenn du jedes einzelne Mal zurückzuckst, weil es nicht deiner Persönlichkeitsstruktur entspricht, wird der Plan nicht klar gehen. Aber dann musst du dich entscheiden, ob du es tust oder nicht, sowohl jetzt, ob du die Strategie möchtest, als auch dann bei jeder einzelnen Weggabelung, dass du tatsächlich den schärferen Weg nimmst. Solche Gespräche zunächst einmal so zu führen, dass man wohl einen Vorschlag macht, wie man es einschätzt, aber es dann zurückspiegelt, immer wieder mit, bist du bereit, das zu tun, ist eine Mischung aus Coaching-Techniken und Kommunikationsberatung. Und ich sage jetzt auch bewusst aus Coaching-Techniken und nicht aus Coaching, weil natürlich in dem Moment, wo du die Fach- und Kommunikationsberatung machst, ist es dann kein Coaching mehr. Aber die Fragetechniken und den Klienten immer wieder rückspiegeln zu lassen, dass ihm bewusst ist, dass er sich jetzt für etwas entscheidet und von diesem Ast gehen wir jetzt weiter in die daraus notwendige Ableitung, ist da eine wichtige Beratungstechnik, finde ich.
Was? Also ich nehme mal wieder zwei Beispiele. Wir hatten einmal den unbeliebtesten Bundeskanzler, das war Olaf Scholz in Deutschland. Mhm. Und jetzt haben wir einen, der ist noch unbeliebter, das ist Friedrich Merz. Olaf Scholz hat nun vorgeworfen, dass er nicht klar kommuniziert, dass er schlecht kommuniziert, dass er zu wenig kommuniziert und so wischiwaschi und nicht greifbar. Jetzt haben wir einen Bundeskanzler in Deutschland, der bestimmte Sachen sehr kantig und klar raushaut und noch unbeliebter ist als der vorherige. Wie gelingt denn gute und wirksame Kommunikation? Was würdest du jemandem raten? Also was ist ein nachhaltiges, wirksames Ziel? Oder gibt es jemanden, der das gut macht?
Also zunächst, die beiden Fälle zeigen ganz gut, so wie du es beschreibst, dass es nicht an einem Kriterium liegen kann. Ja? Nicht anzuecken, als auch ständig anzuecken, reicht als Kriterium an sich. Ich habe da schon einige Male gehört, dass es eine Sympathiefrage dann auch ist, aber das halte ich auch für sehr subjektiv, nur weil jemandem, keine Ahnung, Merz grundsätzlich unsympathisch ist, eignet sich das überhaupt nicht als Erklärung eines Kommunikationsmodells. Ja. Was dazu gehört, ist aus meiner Sicht eben genau das, dass man mehrere Entscheidungen abwägt, weil man nicht alle erfüllen kann. Ist meine Kommunikation innerhalb einer Koalition so, dass ich meine Verhandlungspositionen durchbringe, dann kann sie erfolgreich sein, obwohl ich nach außen unbeliebt bin und in Umfragen sinke. Das passiert immer wieder und als Regierungspartei sinkst du einmal tendenziell in Umfragen über tausende Regierungen, tausende Wahlen und hunderttausende Meinungsumfragen hinüber verteilt, ist das ohnehin einmal ein Effekt, der signifikant oft auftritt. Da gibt es dann im Tagesgeschäft sehr viele Menschen in der Politik, die sich für die Kommunikation zum Verhandlungsergebnis immer kurzfristig entscheiden und dann langfristig auch eine Rechnung dafür bezahlen. Das ist jetzt einmal so hingestellt. Ja. Ich habe den Eindruck, dass Merz gegenüber einer Kernklientel sehr bewusst und teilweise auch sehr erfolgreich kommuniziert, wenn es um, lassen wir mal so sagen, Hardcore-Konservative und einem klassischen deutschen Industriestandort verbundene Klientel geht, die sich Industriepolitik so vorstellen, wie er es kommuniziert. Unabhängig davon, ob man das jetzt richtig findet oder nicht, dass er das in Gesellschaftspolitik auch versucht. Und da zum Beispiel wird man das unterschiedlich bewerten. Dann nehme ich sehr viel Kritik an ihm wahr, dass und ich möchte jetzt bewusst hier nicht als ehemaliger Politiker dann eine eigene Bewertung einbringen, die ich schon habe, um das heißt nur nicht gehen, dass ihm die Abgrenzung zur AfD schon schlecht gelingt und dass nicht mehr seinen Umfrageergebnissen nutzt. Sagen wir es mal so. Das ist die Interpretation, die ich da sehr häufig wahrnehme. Das ist dann wohl schlechte Kommunikation, wenn das so ist. Also, ich tue mich schwer, nicht dazu zu sagen, ich sehe das auch so. Aber ich sehe es wohl auch so. Ja. Es ist, schau, wenn es das Rezept geben würde, wie es ganz sicher funktioniert, wird schon deswegen nicht funktionieren, weil von 100% der Wählerinnenstimme können nicht alle eine Gewinnerstrategie fahren. Ich habe in Österreich, haben wir das Gegenbeispiel, ich bin davon überzeugt, dass den nationalistischen Parteien in ihrer Kommunikation entgegenzukommen, grundsätzlich den Boden für sie aufbereitet und nicht funktioniert. Aber wir haben Sebastian Kurz als konservativen Parteichef und Kanzler gehabt, der es in seiner persönlichen Kombination tatsächlich geschafft hat, bei uns die Nationalisten wirklich zu dezimieren und auf 40% als konservativer Kanzlerkandidat zu kommen in einer Umfrage. Da haben dann eben, da ist die eine Frage, übernimmt man deren Rhetorik nicht ausreichend. Bei dem, was die persönliche Ausstrahlung, der hat es geschafft, als ganz junger Kandidat, als Erneuerung der Politik zu gelten, als Vertreter der Partei, die mit Abstand am längsten dauerhaft in der Regierung sitzt in Österreich. Die Konservativen regieren hier über 30 Jahre, aber junger Parteichef, wir erneuern alles. Und das hat stärker gewirkt als bei den Nationalisten, wo der Parteichef 15 Jahre im Amt war. Ja.
Für Öffentlichkeitsarbeit empfiehlst du, denke fast immer langfristig.
Ja.
Wie sieht das in der Praxis aus? Also vielleicht auch für Krisenkommunikation.
Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. In der Krisenkommunikation gibt's den großen Druck, jetzt sofort den Schmerz zu lindern und die schlechte Berichterstattung über dich zu reparieren und zu widersprechen. Nein, das ist nicht so. Wir haben uns um das Problem gekümmert. Es tritt ein Industriewerk brennt ab. Es treten Giftstoffe aus und die Diskussion kommt auf, ob das überhaupt sein dürfte und sonst was. Und es wird kurzfristig darauf reagiert, statt die langfristige, in diesem Fall zum Beispiel eine ökologische Diskussion, einmal im Kopf zu behalten, dass das erstens nach der aktuellen Katastrophe ist das, was man jetzt sagt, verankert bei den Leuten draußen, auch wenn man nicht mehr darüber spricht. Man kann vielleicht kurzfristig versuchen, ein Problem zu leugnen und zu hoffen, dass das Thema in 2-3 Tagen verschwunden ist. Aber das, was man jetzt gesagt hat, wenn man sich als ignorant zum Beispiel gegenüber einem Problem dargestellt hat, dann ist man auch als ignorant gegenüber Umweltthemen, sozialen Themen, Konsumentenschutz verankert. Nur wenn man kurzfristig etwas leugnen wollte. Es ist Verantwortung zu übernehmen für ein Problem und zu sagen, das muss langfristig gelöst werden, wirkt dann vielleicht auch 2 Jahre später noch, dass man sagt, die haben seriös reagiert auf etwas. Selbst wenn man zu dem Zeitpunkt gesagt hat, ja, wir müssen uns langfristig damit beschäftigen und es nicht gleich abgeschoben hat. Umgekehrt beginnt es auch davor, wenn man davor Jahre investiert hat, um klarzumachen, dass man auf die eigenen Beschäftigten Rücksicht nimmt, dass man ökologisch sorgfältig arbeitet etc., dann kann man im Fall einer Krise auch darauf zurückgreifen und sagen, wir haben gerade ein Problem, aber wir arbeiten sehr seriös und dann wird man anders beurteilt. Also der Konzern, der grundsätzlich als glaubwürdig auf ökologische Politik setzt, wird im Fall einer solchen Katastrophe in einem Werk, wo tatsächlich ein ökologisches Problem auftritt, anders behandelt werden in der Öffentlichkeit als der Konzern, der seit 20 Jahren das Problem hat, schlicht und einfach als Umweltzerstörer zu gelten. Ja? Nachdem ich gesagt habe, vorhin in einem anderen Zusammenhang, Lügen würde ich ganz eindeutig nicht empfehlen, würde ich in solchen Fällen auch nicht empfehlen, zum Beispiel in ökologischen Fragen immer zu behaupten, dass man da großartig Rücksicht drauf nimmt und in Wahrheit nur desaströse Politik hinter den Kulissen macht. Sowas wird langfristig auch immer rauskommen und durchkommen und dem eigenen Ruf schaden.
Ja, ich nehme mal noch ein anderes politisches Beispiel, was für mich ein Phänomen ist. Nehmen wir mal Markus Söder, quasi mein bayerischer Ministerpräsident, der ja mit einer Überzeugung, ein Werbe, Sachen behaupten kann und einer Überzeugungskraft, die ja am nächsten Tag das komplette Gegenteil mit der gleichen Überzeugungskraft wiederverkauft. So, das heißt, vom Bäumeumarmer zum AKW-Befürworter etc. Das heißt, die Liste der starken politischen Wandlungsfähigkeiten, nenne ich es mal so, ist ja da enorm. Aber es hat den Eindruck, dass das, was einmal gesagt wurde, und ich weiß jetzt nicht, ob es Lügen ist, und da können wir gleich nochmal hingehen, wann ist etwas Lügen, wann ist etwas unwahr. Das heißt, wie oft kann man sich im wenden, ohne dass es nachhaltigen Schaden nimmt? Und ich habe das Gefühl, dass es bei einigen Charakteren keinen Schaden nimmt, dass man sich komplett um 180 Grad drehen kann.
Das können einige und die sind dann aber auch so definiert. Es hat ja einen Grund, dass du einen Politiker nimmst, der das laufend macht und der für dich auch genau darüber definiert ist. Das bedeutet aber auch, dass also Trump ist, glaube ich, gerade das globale Top-Beispiel dafür, ja. Also was der heute um 12 Uhr sagt, bedeutet für mich nicht, dass er das um 14 Uhr noch sagt und ist damit vollkommen irrelevant als Positionsbestimmung. Ob der jetzt Grönland haben möchte oder nicht, habe ich keine Ahnung. Ja? Damit kannst du aber politisch dich überhaupt nicht darauf einstellen, also darauf, dass er Grönland haben möchte, wollen wir uns hoffentlich ohnehin nicht in seinem Sinne einstellen in Europa, aber betrifft ja auch andere Themen, Zollthemen. Ja? Der Oman ist grundsätzlich als Golfstaat ein Verbündeter der USA gerade. Jetzt habe ich, bevor wir das Interview begonnen haben, eine halbe Stunde davor gelesen, dass er gerade irgendwie dem Oman gedroht hat, so im Nebensatz, wenn die sich nicht benehmen, werden wir sie auch platt machen. Ja, das ist ein Verbündeter in einem Kriegsgebiet. So, also die Tatsache, dass sich so jemand nicht schadet, oder sagen wir so, die Aussage, dass sich so jemand nicht schadet, würde ich nicht stehen lassen. Das hat dann eben die Auswirkung, dass das ist genau dieses langfristige Framing, von dem wir gesprochen haben. Da bist du irgendwann einmal nicht mehr glaubwürdig, bist auch in deinen Verhandlungspositionen nicht mehr glaubwürdig. Und das ist dann auch kein Grund mehr, positiv über dich zu sprechen, dass du vertrauenswürdig bist. Wie wir sehen, kann das in einer dominanten Partei in einem Bundesland, so wie bei der CSU in Bayern, führt dann eben nicht dieses eine Kriterium sofort zu einer so radikalen Umbewertung, dass deswegen Mehrheiten kippen. Es ist eben nicht immer nur ein Kriterium und eine Regel. Ich glaube eben unterm Strich schon, dass das langfristig nicht hilfreich ist, dem kurzfristigen Schmerz auszuweichen und etwas anderes zu sagen als gestern.
Wir haben jetzt ich gebe es zu, einen sehr wilden Ritt gemacht. Wir sind ganz schön gesprungen, dank meiner Fragetechnik, von praktischen internationalen Beispielen zu theoretischen Modellen. Dein Buch ist ja auch bewusst sehr ganzheitlich, will ich mal sagen, mit konkreten Modellen, aber eher sehr übergreifend. Gibt es so ein Themenbereich, wo du sagst, Mensch, Danny, das hast du jetzt noch gar nicht gefragt. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Kernelement, das sollten wir nochmal beleuchten für die Zuhörerinnen.
Es ist sehr, sehr ganzheitlich. Also vielleicht das eine ist, es ist halt kein Politikbuch, sondern aus dem, was ich als Politiker gelernt habe, ein allgemeines Kommunikationsmodell. So war es für mich angelegt und funktioniert für mich auch im persönlichen Gespräch, im privaten Gespräch mit meiner Partnerin, ja, um Dinge zu analysieren. Das ist dann doch eine andere Kategorie als der Oman. Aber Kommunikationsmechanismen, ob man sich glaubwürdig verhält oder nicht, gelten dann immer. Wichtig ist mir noch eine Technik, das ist das Bündeln, das Chunken, die ich so hochgradig spannend finde. Wir haben darüber gesprochen, dass immer Assoziationen abgerufen werden von dem, was wir gerade an Sinneswahrnehmung haben, was also von der einen Seite, wenn man so will, in die unendliche Schleife in unser Arbeitsgedächtnis kommt und die Kombination mit dem, was aus dem Langzeitgedächtnis dazu assoziiert wird. Und das auslösen zu können als Technik, das zu verstehen, ist wichtig. Also wenn ein Unternehmen als ökologisch gelten möchte, wenn Markus Söder nicht als wechselhaft gelten möchte, und von dir nicht assoziiert werden möchte damit, etc., etc., dann muss man in der Kommunikation diese Assoziationen bedenken und bewusst versuchen, in der Kommunikation eben langfristig zu beeinflussen. Und da ist erklären, das nehme ich gerade als progressiver Politiker, der zu schweren Themen gearbeitet hat, da ist erklären furchtbar teuer und ineffizient. Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge so aufzubereiten, dass man sie dem anderen auseinandersetzt, ist ein Energieaufwand für den Zuhörenden, den man im Tagesgeschäft kaum hat. Wir machen hier einen Podcast von über einer Stunde. Jemand, den das interessiert, sich mit Kommunikationsmodellen auseinanderzusetzen, der vielleicht einmal darüber nachdenken möchte, wie sich so ein Entscheidungsbaum anwenden lässt für den eigenen Fall, muss eine Stunde investieren. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, positiv investieren, aber das ist Energieaufwand. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Der muss es wert sein. Viel billiger, effizienter und wirkungsvoller ist das schlichte Wiederholen von zwei Begriffen oder von zwei Zuständen oder von zwei Handlungen und Personen oder was auch immer, die irgendwann miteinander verknüpft werden. Also mach eine Sache wahrnehmbar 30 Mal hintereinander, wiederhole deine Position innerhalb weniger Stunden, aber sag das Gegenteil, dann wird beim anderen verknüpft bei deinem Zuhörer. Na, ich weiß nicht, ob der in zwei Stunden noch dieselbe Position hat, weil es ist mir schon 30 Mal passiert, dass er die Position gewechselt hat. Wiederhole Klimaschutz und Bahn, dann wird das verknüpft. Sei ein Atomenergiekonzern und wiederhole, Klimaschutz und Atomenergie müssen zusammengehören, dann wird das verknüpft. Wiederhole das 100 Mal und Menschen können gar nicht anders, als das zu verknüpfen. Wiederhole Ausländer und Kriminalität Und Kriminalität wird fast automatisch assoziiert werden, wenn du es nur schaffst, die beiden Begriffe oft genug einzuspeisen. Ja? Die schlichte Wiederholung, so wie wir es von Pavlov und dem Hund und der Glocke kennen, wird von erstens intellektuellen Menschen und zweitens Experten und Expertinnen massiv unterschätzt in der Kommunikation. Da arbeitest du an deinem Fachgebiet, weißt jedes verdammte Detail über dieses Fachgebiet und würdest es mit großer Freude und Lust gerne erklären, so wie ich mein Kommunikationsmodell, und kannst eine Stunde im Detail darüber reden. Aber du erreichst nur die, die bereit sind, viel Energie zu investieren. Ja? Wiederhole, ein starkes Signal muss oft wiederholt werden. Und wiederhole noch einmal, ein starkes Signal muss oft wiederholt werden. Und in meinen Vorträgen wiederhole ich nämlich genau diesen Satz oft 30 bis 40 Mal. Na, ganz oft nicht, aber dennoch, du weißt, was ich meine. Dann gehen die am Schluss auch aus einem solchen Seminar mit dem und haben gelernt, dass sie etwas oft wiederholen müssen. Nicht, weil ich so gut erklärt habe, sondern weil ich so oft wiederholt habe. Das versuche ich gerade in der politischen Kommunikation viel stärker noch zu verankern mit Aktivistinnen, mit denen ich rede.
Ja, super, Michel. Also da gerade diese Wiederholung finde ich ein total spannendes und wichtiges Merkmal. Kann man sich immer wieder an die Nase fassen. Gibt es denn noch eine Kommunikationstechnik, wo du sagst, Mensch, das würdest du auch gerne nochmal platzieren, weil das ist dir auch nochmal besonders wichtig?
Ja, tatsächlich. Es gibt ein Beispiel, das man gar nicht wichtig genug nehmen kann, die Verlustvermeidung. Ich glaube, sehr bekannt ist dieses Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman, das aus dem sich kommunikationstechnisch eben auch sehr viel ergibt. Lass mich ein Beispiel dazu bringen, weil ich werde oft gerade im Kontext mit politischem Aktivismus und so weiter gefragt, ob man das nicht positiver kommunizieren kann und wir müssen den Menschen Lösungen bieten für die Themen, die wir haben und so. Das stimmt alles und trotzdem laufen wir oder läuft man politisch immer wieder in eine Falle. Die populistische Parteien, sagen wir es mal so nicht machen. Die sind nicht unbedingt für ihre Lösungsorientierung bekannt und da ist fast egal, welches Land und welches Lager. Ja. Der Punkt ist der, gehen wir es metaphormäßig und evolutionsbiologisch kurz an. Stell dir vor, du hast diesen Entscheidungsbaum, eine sich immer auf weiter aufgabelnde Straße, nehmen wir jetzt, und Menschen gehen diese Straße entlang und an jeder Gabelung können sie Informationen einholen, mit Menschen darüber reden, soll ich rechts gehen, soll ich links gehen, welchen Weg soll ich nehmen. So, jetzt ist es so, am Ende dieser sich immer weiter aufspaltenden Straße ist an einem Ende sitzt ein Drache, der dich frisst, und am anderen Ende ist der große Goldschatz, mit dem du unendlich reich wirst. Du kannst alle Hinweise, die du bekommst, prüfen und so etwas stimmungsmäßig aus dem Bauch raus bewerten. Es gibt Menschen, die versuchen unbedingt zum Goldschatz zu kommen. Es gibt Menschen, denen alles egal ist, Hauptsache sie werden nicht vom Drachen gefressen, und Menschen, die rein zufällig auf alle Hinweise reagieren. So, die gehen alle bis zum Ende des Weges. Dann bekommen sie ein Kind und ihr Kind tritt die Reise wieder an. Und wieder an und wieder an und wieder an. Viele, viele Generationen. Was wird passieren? Die Menschen, denen das Risiko des Drachen egal war, werden keine Kinder bekommen. Die Menschen, die den Drachen unbedingt vermeiden wollen, werden sich evolutionsbiologisch eindeutig durchsetzen. Und genau das ist bei uns passiert. Den Goldschatz zu finden, ist uns viel weniger wichtig, wenn wir aus dem Bauch heraus Entscheidungen treffen, als den Drachen zu vermeiden. Wenn du so kommunizierst, dass du ein Risiko darstellst und die Vermeidung des Risikos springen wir alle unterbewusst auf eine solche Kommunikation viel stärker an als auf die Kommunikation der perfekten Lösung, also des Goldschatzes. Wenn du auf der einen Seite kommunizierst, nehmen wir erneuerbare Energien und den Klimawandel, wenn du auf der einen Seite im Detail erklärst, wie erneuerbare Energien funktionieren, die Industrie unterstützen, Arbeitsplätze schaffen und dir helfen dabei, in eine positive Zukunft zu kommen, dann schilderst du den Goldschatz, weil du eine positive Lösung haben möchtest. Auf der anderen Seite sitzt dann der Atomenergiekonzern, der sogar mit deinem eigenen Argument der Klimakatastrophe zu deinem eigenen Publikum spricht und sagt, wir müssen die Klimakatastrophe verhindern, das ist der Drache, mit Atomenergie kommen wir raus. Und plötzlich wird dieses Argument stark. Kahneman hat das in vielen, vielen Experimenten geschildert. Objektiv gleichwertige Lösungen sind dann stärker, wenn du zuerst die Gefahr schilderst und dann die Vermeidung der Gefahr. Die Lösung ist viel schwächer als alles andere. Die Vermeidung der Gefahr, die Vermeidung des Drachens ist das stärkste Argument. Und wenn du dir jetzt unter dem Gesichtspunkt Positivkommunikation ansiehst, ist sie schwächer als die Negativkommunikation von Kräften, die überhaupt nur negativ kommunizieren und sagen, das muss geschützt werden, das muss vermieden werden, dieses Problem müssen wir aus dem Land draußen halten, das darf in Zukunft nicht passieren und keine einzige Lösung bieten müssen. Ja. Die Frage ist nun, wie bringt man die eigene Kommunikation, die lösungsorientierte Politik, die lösungsorientierte Arbeit in einer Organisation so in diese Beschreibungen, dass man die Inhalte nicht kopiert. Ich habe das zum Beispiel versucht und habe das war recht erfolgreich, finde ich. Ich habe mal zu Handelspolitik eine lange Vortragsreihe gehalten. Fairtrade ist ein wichtiges Thema. Ich war in Europapolitik da auch für Handelspolitik zuständig. Hätte ich Vorträge gehalten zu Fairtrade, wie wichtig es ist, dass wir die Entwicklungszusammenarbeit auf den Handel ausdehnen, glaube ich, wäre ich an jedem dieser Vortragsorte vor denselben drei Personen gesessen, die ohnehin schon den Fairtrade-Kaffee aus Nicaragua kaufen. Das sind die, die sich für dieses Thema interessieren. Ich hatte aber tatsächlich selbst in kleinen Dörfern volle Hallen mit 200, 300 Zuhörern, als ich vor einem aktiv verhandelten Handelsabkommen geschildert habe, warum ich dieses Handelsabkommen tatsächlich für ein Problem hielt und die Details davon tatsächlich geschildert habe und dann nach der Beschreibung des Problems über Fairtrade gesprochen habe und erklärt habe, wie ich mir Handel so vorstelle, dass er für alle Seiten möglichst nützlich ist und positive Auswirkungen hat. Also durchs Vermeiden des Drachen hatte ich in relativ kleinen österreichischen Dörfern 100 Zuhörerinnen und konnte dann lösungsorientiert auch über das reden, was ich politisch durchsetzen möchte, statt vor ohnehin schon meinen drei Personen im Publikum zu sprechen. Die Frage ist also nicht, wie verdrehe ich meine Inhalte, sondern eben, wie kommuniziere ich meine Inhalte so, dass ich an das andocke, wie es bei den Empfängern, den Zuhörern funktioniert. Die können wir zum Glück nicht, keine Ahnung, austauschen, sondern die müssen wir so nehmen, wie es ist.
Ja, finde ich nochmal einen ganz starken Input und ich finde auch super in die Praxis umzusetzen. Also vielen Dank auch nochmal für diesen hilfreiche Technik und für dieses Beispiel. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Ich habe in einer der schlimmsten Verhandlungen und Abstimmungen es geschafft, die Katastrophenhilfe, die österreichische für Kriegsgebiete etc. deutlich zu erhöhen. Das ist mit Abstand das Wichtigste, weil in solchen Gebieten oft und zu sehen, wo das Geld hingeht und das tatsächlich zu erhöhen, war die ganzen 15 Jahre wert.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Das sind leider so unendlich viele. Ich habe viel zu wenig Ruhe, wenn ich Ungerechtigkeit oder ja, nennen wir es Ungerechtigkeit und Unfairness mal kurz vergeben soll. Und ich rede jetzt gar nicht von großen moralischen Dingen, sondern vom Verhalten mir gegenüber, bin ich viel zu undiplomatisch, unentspannt und harsch. Das würde ich gern ablegen.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Schnelles Denken, langsames Denken, wie vorhin erwähnt, war für mich ein Knackpunkt, um zu verstehen, dass ich in Kommunikationsmodelle Experimente und die Ergebnisse von Experimenten reindenken muss und abholen muss. Dann gibt's die Verfassung der Allmende von Elinor Ostrom, aus meiner Sicht die entscheidende Ökonomin, um zu erklären, wie wir mit der Klimakrise umgehen sollen, die de facto erklärt, dass die Strukturen, die wir bauen und die Überprüfung dieser Strukturen das entscheidende Problem ist. Und Human Problem Solving von Herbert Simon, auch ein Ökonom, der komplexer darüber nachdenkt, eben genau das, wie denken wir über Probleme nach, wie entscheiden wir uns in einem Entscheidungsbaum, welchen Weg wir gehen sollen. Also du siehst auch, die Bücher, die mich wirklich geprägt haben, haben alle damit zu tun, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie wir dann die sozialen Strukturen dazu bauen, damit an ein Ziel zu kommen. Das Thema fasziniert mich mittlerweile seit 30 Jahren durchgehend.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das erste war ein ganz tiefes Gefühl und deswegen eine Erkenntnis, dass ich, wenn ich nur einmal lebe, es spannend und aufregend haben möchte und etwas tun möchte. Und das zweite war darauf aufsetzend das Gefühl, dass das nicht nur spannend und aufregend sein soll, sondern vielleicht möchte ich am Schluss am Sterbebett auch noch da liegen und mir denken, das war sinnvoll auch. Das war sozusagen die erste Entscheidung, hat mich in den Journalismus geführt mit fahr an Orte, wo sich etwas Spannendes tut und berichte etwas davon. Und das zweite war dann eben, berichte nicht nur davon, sondern trag auch etwas bei. Und die dritte große Erkenntnis zu meinem Lebensweg war die, was ich vorhin gesagt habe, glaube ich, die Selbsterkenntnis, dass ich Lust habe, selbst etwas zu lernen und es dann zu vermitteln und dass man das, worauf man Lust hat, einfach machen soll in seinem Leben. Und wenn es das ist, dann ist das einfach der Job. Punkt.
Ja, stark. Welche Menschen inspirieren dich?
Das sind hauptsächlich Menschen, mit denen ich arbeite und die dabei totale Überzeugung und Energie ausstrahlen. Und das kann fast egal sein, zu welchem Thema. Ich habe vor einigen Wochen einen netten Ex-Kollegen getroffen, Matthias Strolz von den österreichischen, von den NEOS, von unseren Liberalen, der Gründer, Ex-Parteichef war, der gerade eine Firma aufbaut, die sich mit Holzziegeln, Baumaterialien beschäftigt, das ökologisch ist. Der hat davon erzählt, ich war völlig überrascht, mit was machst du jetzt? Und der hat davon erzählt in einer Begeisterung, dass ich fassungslos dagesessen bin in meiner Begeisterung für welche Liebe der über das ausgestrahlt hat, was er jetzt gerade tut. Ja, und sowas steckt mir unfassbar an und inspiriert mich auch bei der eigenen Firmengründung.
Cool. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Albert Einstein. Ich würde so gerne wissen, ob ich nur einen Satz von dem verstehe, was der im Alltag spricht und denkt. Das, keine Ahnung, ob mir dieses monströse Gehirn auch nur eine Sekunde nachvollziehbar wäre. Das würde ich gerne herausfinden.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Wahrscheinlich werde früher konsequent und beiß früher durch. Ich war so in meinen 20ern ich habe ein schönes Leben gehabt, aber ich habe erst ab 30 kapiert, wie wichtig es ist, konsequent zu sein und Ziele zu verfolgen.
Stark. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Glücklich gewesen zu sein. Das ist die Grundsatzfrage zu den anderen drei Dingen. Ich habe mir gelernt, dass es eschatologisches Weltbild heißt. Du schaust es vom Ende deines Lebens her an, welche Entscheidung entlang des Entscheidungsbaumes du triffst, und das probiere die ganze Zeit. Also irgendwie soll es am Ende nicht umsonst gewesen sein. Für mich selbst auch.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Nö, habe ich nicht. Sorry. Cool. Ich habe keines, ist auch eines.
Ja, lieber Michael, vielen Dank, dass wir über systemische Kommunikation, die zum Ziel führt, sprechen konnten, über starke Signale. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Danke, hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss, ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.